freue mich, dich heute hier zu sehen. Vielleicht kennst du uns schon etwas länger als Leuchtfeuergemeinde. Vielleicht ist das vielleicht aber auch dein erstes Mal hier. Vielleicht bist du ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher oder du liebst Highlights und nimmst Ostern mit und Weihnachten. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Ja, sicherlich hast du irgendwie den Flyer in die Hand bekommen und dann stand da vom Grab zum Garten. Das, wow, das klingt ja spannend. Was steckt wohl dahinter? Und das ist am Ende die Ostergeschichte. Ja, wir feiern heute Ostern. Das ist der Tag der Auferstehung von Jesus Christus. Und allein der Gedanke ist ja schon mindblowing, wie man so schön sagt. Kann es wirklich sein, dass es einen Menschen gibt, der von den Toten aufersteht? Klingt ja fast wie ein Märchen. Aber irgendwie ist es auch spannend, dass es so viele Menschen weltweit gibt, die an diesen Gott glauben. Und ich hoffe, dass derjenige, der dich eingeladen hat oder diejenige, dass du ein gewisses Vertrauen zu der Person hast, gesagt hast, okay, also irgendwie ist dein Leben so schön wie ein Garten, irgendwie finde ich etwas in dir, was irgendwie von Lebendigkeit spricht, was inspirierend ist. Und vielleicht lasse ich mich mal darauf ein, diesen Gottesdienst zu besuchen und deinen Gott kennenzulernen. Ja, vom Grab zum Garten, was hat das mit deinem Leben zu tun? Vielleicht ergeht es dir so wie vielen, denen Jesus Christus zu seinen Lebzeiten auf Erden begegnet ist. Denn auf den ersten Blick war er wie jeder andere auch. Ein Mensch eben, wie du und ich. Sicherlich war er inspirierend, aber das waren andere doch auch. Aber spätestens, wenn Jesus das Wort ergriff, waren seine Zuhörer so beeindruckt von seiner Weisheit, dass sie nicht aus dem Staunen herausgekommen sind. Sie begegneten einem Wanderprediger, der von Zeit zu Zeit so ein tiefes, herzliches Erbarmen verspürte, dass wenn er für Menschen betete, sie gesund wurden und Wunder passierten und Menschen waren zutiefst beeindruckt. Und ein Zeitzeuge, der drückte es folgendermaßen aus, wir lesen das im Markus-Evangelium, da heißt es, die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich. Ich glaube, heute in unserem Moment, wo wir Gott erhoben haben, wo wir Lobpreis gemacht haben, war das ein wenig zu erkennen. Ich weiß nicht, wie du dir Menschenmassen vorstellst, die außer sich sind vor Staunen, ja? die gar nicht fassen können, was da passiert ist. Und dann heißt es, dass sie alle sagten, wie gut ist alles, was dieser Jesus getan hat. Und dann sagten sie sogar, er gibt sogar den Tauben das Gehör und den Stummen die Sprache wieder. Ein weiterer Zeitzeuge beschrieb das mit folgenden Worten. Da heißt es, er wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und diese Zeitzeugen beschrieben ein bisschen mehr als, dass Jesus eine Inspiration war, sondern irgendwie haben sie etwas Göttliches in diesem Mann gesehen, dass sie außer sich waren vor Staunen und gesagt haben, wow, was ist das für ein Mensch? Und es war wirklich so, Menschen, die zuvor hoffnungslos waren, die schöpften wieder neue Hoffnung. Ja, vielleicht versetzt du dich mal so in diese Lage, die Menschen damals, die haben sehr gelitten. Die Römer waren Besatzungsmacht. Es gab ein ganz grauenvolles religiöses System, das diese Menschen damals geknechtet hat. Und dann lief da eben dieser Wanderprediger umher und er sprach davon, dass alles neu wird, dass er alles verändern wird. Könnte fast sagen, er war so ein Revolutionär, ne? Und das als Wanderprediger. Naja, es gab diese Momente, wo die Menschen, wenn sie von Jesus hörten, dass Jesus in ihre Stadt kam, dass sie wirklich außer sich waren, weil sie sich so darauf gefreut haben. Ja, wir lesen das im Markus-Evangelium, Kapitel 6. Ja, schaut das doch mal mit mir gemeinsam an. Da heißt es, in allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und sie baten ihn, er möge sich doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Ja. Sie wollten Jesus einmal kurz anfassen. Sie haben gesagt, das reicht uns. Jesus, wir wissen, du bist so ein gefragter Mann, aber darf ich einmal dein Gewand berühren? Und dann heißt es, alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Das heißt, wenn du vielleicht noch nie die Bibel zur Hand genommen hast, dann würde ich dich wirklich ermutigen, mal dieses Buch zu lesen. Denn es ist das meistgelesenste Buch auf der Welt. Ja, es ist das meistverkaufteste Buch auf der Welt. Und selbst wenn man dem christlichen Glauben vielleicht ein bisschen kritisch gegenübersteht, solltest du wenigstens den Mut haben, dir eine eigene Meinung zu bilden. Und wenn es das meistgelesenste und veröffentlichte Buch ist, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal im Neuen Testament anzufangen. Und da gibt es 4 Evangelien, die man sich gut anschauen kann und einmal lesen. Und das waren die Zeitzeugen, die einfach berichtet haben, wie sehr sie von Jesus berührt waren. Und all diese Geschichten, die du dort in der Bibel liest, hatten eines gemeinsam. Jeder, wirklich jeder, der Jesus traf, erlebte, wie aus seinem verkümmerten und geplagten Leben ein wunderschöner, blühender Garten wurde. Und das wünsche ich dir, von ganzem Herzen, dass dein Leben aufblüht wie ein wunderschöner Garten, der einfach einladend ist, der lebendig ist, der farbenfroh. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, bin ich auf einen Psalm gestoßen, wo ich gedacht, der hat mich irgendwie total angesprochen, total im Herzen getroffen. Das ist der Psalm 88. Und wir schauen uns da nur ein paar Ausschnitte von an. Aber ich habe gedacht, ja, diesen Moment hatte ich auch mal in meinem Leben. Ja. Psalm 88, Vers 11 bis 13. Da lesen wir, wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten auferstehen und dich preisen? Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Und zuvor schreibt der Dichter dieses Psalms in Vers 6, er sagt, ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Und ich finde das total spannend, dass ein Lebender sein Leben mit einem Grab vergleicht. Er reflektiert über sein Leben, schaut über sein Leben und denkt so, ach, ist gar nicht, wie will ich dem mal Ausdruck verleihen, wie ich mich gerade fühle? Und dann sagt er, ich fühle mich irgendwie wie tot. Weiß ich, du das schon mal gesagt hast, vielleicht nach so einem anstrengenden Arbeitstag, deine Frau guckt dich an, sagt so, Schatz, schön, dass du da bist. Und du sagst einfach, ich fühle mich irgendwie wie erschlagen. Ich fühle mich wie tot. Und genau das bringt dieser Dichter hier zum Ausdruck. Aber er bringt auch zum Ausdruck, dass er eine Hoffnung hat. Eine Hoffnung, dass es einen Gott gibt, der in der Lage ist, Wunder zu tun. Und vielleicht geht es dir gerade genauso, ja, dass du vielleicht in dein Leben hineinschaust und Bereiche in deinem Leben entdeckst, wo du sagst, die fühlen sich irgendwie nicht so lebendig an. Die fühlen sich nicht so schön an. Das fühlt sich eher an wie trostlos. Ja, vielleicht sogar wirklich wie tot. Wo du keine Hoffnung mehr hast. Wo du hoffnungslos bist, wo du sagst, ich weiß auch nicht. Aber es gibt gute Neuigkeiten. Jesus, es gibt so einen schönen Vers, Da heißt es, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das bedeutet, das, was er zu seinen Lebzeiten hier auf Erden gewirkt hat, das kann er auch noch heute in deinem Leben wirken. Ja, und das ist diese hoffnungsvolle Botschaft, die wir an Ostern feiern. Ja, und dieser Dichter wünscht sich, dass man doch im Grab Gottes Gnade verkündigt. Und das ist irgendwie klingt es so ein bisschen absurd, oder? Also ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist einem eher nach Trauern. Aber die Bibel sagt, es gibt gute Neuigkeiten. Und der Dichter wünscht sich das und sagt, ich will diese Gnade erleben. Ich will diese Gnade Gottes erleben. Kann es vielleicht sein, dass dort Wunder passieren im Grab? Kann es sein, dass die Gnade Gottes dieses Grab erfüllt und mein Leben vielleicht nochmal eine ganz andere Wendung nimmt? Ich will euch so ein bisschen in meine Lebensgeschichte mit hineinnehmen. Und zwar bin ich mit dem christlichen Glauben groß geworden. Und dann geht man meist davon aus, dass auch alles immer Sutsche läuft und so. Aber es gab wirklich mal eine Zeit in meinem Leben, die sehr, sehr schwierig war. Ich war damals ungefähr 13 Jahre alt, habe ganz viel Mobbing in der Schule erlebt. Und unsere Familiensituation war damals auch ein bisschen angespannt. Und ich weiß gar nicht mehr, es kommt mir, wenn ich so im Rückblick denke, ich, was war das? Aber es war so ein Moment, wo ich wirklich keine Hoffnung mehr hatte, wo ich mich gefragt habe, warum lebe ich eigentlich? Und es war nach einem Streit mit meiner Mutter, das erinnere ich mich noch, bin ich in mein Zimmer gegangen und ich wollte es nie verraten, aber ich habe jahrelang Schlagzeug gespielt, jetzt ist es raus. Und mein Vater hat mir damals ein richtig gutes Schlagzeug gekauft, das hatte wie so ein Cage, also es waren so größere Metallstangen, so dass so ein richtig professionelles, das hat 5-stelligen Betrag gekostet. So überall hingen die Becken und so weiter. Und ich weiß nicht, was damals so in mich gefahren ist, aber ich hatte irgendwie das war so dieser Moment, wo ich sage, ich glaube, ich setze meinem Leben ein Ende. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich einen Gürtel dann an diese Stange gehangen habe, das um den Hals gelegt habe und dann stand wirklich auf so einem Hocker, den habe ich dann weggekickt und dann hing ich da. Und das war so ein Moment, weißt du, wenn du merkst, so, das Leben läuft dann kurz an dir in so einem Bruchteil vorbei. Und ich weiß noch, dass meine Mutter dann auf einmal in mein Zimmer kam, zu mir gerannt kam, mich hochgehoben hat, so, und dann den Gürtel weggemacht hat. Und ich war damals mit 13 Jahren völlig überfordert mit der Situation, dass ich einfach nur gelacht habe und so. Weil meine Mutter hatte halt diese heftige Panik in ihrem Gesicht und sie, Schatz, was machst du da, was machst du da? Und ich sage das so im Nachhinein, denke ich auch so, keine Ahnung, was habe ich denn da gemacht? So, aber ich war irgendwie bereit, meinem Leben ein Ende zu setzen. So, und vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal in deinem Leben mit Situationen konfrontiert bist, wo du sagst, warum lebe ich eigentlich? Warum lebe ich eigentlich? Und du hast wirklich so diese Hoffnungslosigkeit und suchst nach einem Ausweg. Und meine Mutter hat mir dann später erzählt, dass sie sagt, dass sie hatte Besuch, also einen Gast mit am Tisch. Und dann hatte sie irgendwie so diesen Impuls, geh in das Zimmer deines Sohnes. Und ihr wisst, wie unpassend das ist, also wenn du Gäste im Haus hast und dann sitzt du da, aber so einen massiven Impuls, geh jetzt in das Zimmer deines Sohnes. Und ich bin meiner Mutter dankbar, ich bin aber Gott dankbar, dass er mein Leben in dem Moment bewahrt hat. Ein paar Wochen später haben meine Eltern mich auf ein christliches Camp geschickt. Als Bestrafung sozusagen. Nein, ich weiß es ja. Ich weiß noch, dass ich keine Lust hatte hinzugehen, weil ich niemanden kannte. Das war vom CVJM, damals genau christlicher Verein. Und da wurde ich bin ich nach Süddeutschland auf so ein Zeltlager. Fand ich nicht so geil. Ich liebe Zelten auch heute noch nicht. Ist echt nicht so meine Welt. Ich liebe Hotels, Wellness, das ist mein Leben. Amen, höre ich da, Halleluja. So. Aber auf dieser Freizeit ist was ganz Besonderes passiert. Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr an all das, was da war. Ich weiß, dass wir eine Schnitzeljagd gemacht haben und es gab ein Osterfeuer. Ja, also ich war über Ostern auf so einem Camp. Und ich weiß, dass es auch immer Lobpreis gab, so wie wir das heute gehört haben. Und ja, ich konnte so bedingt damit was anfangen. Dachte, ja, hoffentlich singen sie nicht schief, so dass man sich das irgendwie anhören kann. Genau. Und dann gab es diese eine Predigt, wo ein Mann einfach ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, aber ich weiß, dass er so seine Lebensgeschichte erzählt hatte. Und es hat mich irgendwie total getroffen, weil ich dachte, ja, das bin ich. Das bin ich. Ich bin irgendwie so hoffnungslos. Irgendwie, wenn ich über mein Leben nachdenke, oh, irgendwie, ich will diese Lebensfreude haben, von der er sprach. Ich dachte, das will ich. Das wünsche ich mir. Und dann wurde nochmal so zum Abschluss ein Song gespielt. Und ich weiß, dass ich da stand. Und was ich da erlebt habe, das kann ich mit Worten kaum beschreiben. Und zwar hatte ich den Mut zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt und du wirklich der Sohn Gottes bist, dann ja, bin ich bereit, mein Leben dir anzuvertrauen. Und in dem Moment hat mich so eine tiefe Liebe durchströmt. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das war so ein Moment, wo ich geküsst worden bin vom Himmel. Und ich weiß, dass ich angefangen habe zu weinen, weil das irgendwie so dieses Loch in meiner Seele so ausgefüllt hat. Und dann war dieser Gottesdienst vorbei, das war so eine Morgensession. Und es war wie Tag und Nacht, ich kann das nicht anders beschreiben. Es war so vorher irgendwie hoffnungslos, trostlos, um im nächsten Moment eine überschwängliche, tiefe Lebensfreude. Ich weiß, dass ich dann da in mein Zelt gegangen bin, also eigentlich war es so eine Blockhütte, so genau, so Mehrbettzimmer, und ich habe mich aufs Bett gelegt, ich habe einfach nur gelacht. Ich habe mich so gefreut, diese Freude, ich dachte so, wow. Und dann weiß ich noch, danach dachte ich, okay, die Welt ist wieder in Ordnung. Als 13-Jähriger, wie die Welt da so in Ordnung sein kann, bin aus diesem Blockhaus wieder rausgegangen und habe Fußball gespielt. Aber das war so ein ganz, ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Und ich habe heute einfach mal ein paar Fragen mitgebracht, woran du vielleicht so ein bisschen schauen kannst, ja, wie sieht das denn in meinem Leben aus? Würde ich mein Leben wie einen wunderschönen, blühenden Garten vergleichen oder ist es doch eher die Gruft? Ja? Und ich glaube, die Fragen sind also cool, weil ich glaube, und das möchte ich euch gerne mitgeben, ob du ganz neu hier bist und sagst so, ich will mich mit dem Glauben mal auseinandersetzen, oder du bist schon ganz lange im Glauben. Am Ende geht es immer darum, diesem Jesus zu begegnen. Und nur weil du einmal die Entscheidung für Jesus getroffen hast, heißt es ja nicht, dass du ihn nicht immer wieder mal begegnen solltest. Ich vergleiche das immer gerne mit heiraten. Ja? Stell dir vor, ich hätte meine wunderschöne Anja geheiratet und danach denke ich, yes, Haken dran, Bucketlist, heiraten wolltest du schaffen, zack. Und dann lebe ich so mein Leben und ich sehe sie nie wieder. Dann würdet ihr mich auch ein bisschen komisch angucken und sagen, hä? Also ich glaube, irgendwas hast du nicht so richtig verstanden. Und so ist das auch mit Jesus. Jesus begegnet dir vielleicht das erste Mal, aber er will dir immer wieder begegnen, weil du das brauchst, damit dein Leben diese Lebendigkeit hat. Genau, die erste Frage wäre, wenn deine Mitmenschen von ihren Problemen und Herausforderungen erzählen, empfindest du in dem Moment ein Mitgefühl oder eine gewisse Gleichgültigkeit? Ja, die Gleichgültigkeit, die zeigt sich sozusagen dadurch, es geht einmal ins linke Ohr rein und ins rechte Ohr raus. Vielleicht schaffst du es sogar noch zu lächeln. Aber irgendwie macht das nichts mit dir. Versteht ihr, was ich meine? Dass du denkst so, ja, wie hat mein Vater immer gesagt, ob in China ein Sack Reis umfällt, wen interessiert's, ne? Also ist da eher diese Gleichgültigkeit oder ist da doch dieses Mitgefühl? Weil das beschreibt ja Lebendigkeit. Ja, also diese Welt besteht aus Beziehungen. Ja, und vielleicht kannst du gar nicht Ja oder Nein sagen. Also du sagst, Matthias, also ich habe schon irgendwie Mitgefühl, aber manchmal ist es mir auch gleichgültig. Und dann hilft es dir vielleicht eher so zu überlegen auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, 10 ist Mitgefühl. Ja, du bist so richtig, du stehst im Leben, weil das Leben der anderen Menschen dich irgendwie berührt, so wie es Jesus berührt hat. Oder aber, eins wäre so, ihr könnt mich mal alle. Ja? Und vielleicht findest du dich eher dazwischen. Sagst du, nein, wenn ich mein Leben betrachte, dann, Gleichgültigkeit, ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Mitgefühl, ich gebe mir eine 6. Ja, vielleicht sagst du, ich bin doch eher gleichgültiger, ich gebe mir eher eine 4. Ja, das darfst du mal für dich entscheiden. Die zweite Frage, ja, wenn du deinen Selbstgesprächen lauscht, die wir ja alle irgendwie führen, strotzt du da nur von einfach Lebensfreude und auch eine Freude auf die Zukunft, dass du denkst, yes, mein Morgen darf kommen? Oder wünschst du dir irgendwie, dass dieser Tag einfach nur so schnell wie möglich vorübergeht, du wieder schlafen gehen kannst und dir graute schon vor dem nächsten Tag, weil dann fängt das ganze Leben ja schon wieder von vorne an. Ja? Und das kann natürlich auch sein, dass das bis zu Selbstmordgedanken geht, wie das bei mir war. Ja? Also wo befindest du dich da? Sprichst du da eher von, ich liebe mein Leben, es ist wirklich dieser wunderschöne Garten, oder ist eher Plattenbau, völlig trostlos. Es ist kein Grab, aber ne? Einfach so. Genau, die dritte Frage. Wenn du über dein Leben nachdenkst, wir sind schon bei der vierten, ne? Genau, die ersten drei hatte ich schon, ne? Richtig? Zwei. Also Mitgefühl hatten wir, Selbstgespräche hatten wir. Okay, das andere war jetzt Zukunftsfreude, das wäre die dritte. Ja, okay, ich vermische die gerade. Ich habe sie nicht nummeriert, das sind nur Punkte hier. Okay, und die vierte wäre, kannst du Ruhe aushalten und genießen? Auch eine ganz, ganz spannende Thematik. Ich habe einen Freund, ich habe den wirklich, wirklich lieb, aber der kann nicht stillsitzen. Der kann diese Ruhe nicht aushalten, weil wenn es mal ruhig in seinem Leben ist, dann müsste er sich ja mit sich selbst auseinandersetzen. Deswegen ist sein Leben so voll. Der stopft das voll mit irgendwas, dass er bloß nicht einen ruhigen Moment erlebt, wo er sich mal mit sich selbst auseinandersetzen muss. Also wie geht es dir? Kannst du Ruhe aushalten oder ist dein Leben eher wie eine Achterbahn? Ja, dass immer was los sein muss, immer beschäftigt sein. Ja, da auch wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Und die letzte Frage ist, bist du mit deiner aktuellen Lebenssituation zufrieden? Ja, wenn du über dein Leben nachdenkst. Bist du dankbar für das, was du hast? Bist du dankbar für das, was du erleben darfst? Oder betäubst du dich durch Netflix, Fast Food? Ja? Irgendwie kann auch ein Konzertbesuch sein, also wo du sagst, so bloß nicht mit dem echten Leben auseinandersetzen. Genau. Wie auch immer dein Leben aktuell aussieht, ob es Extreme sind, die ich so beschrieben habe, oder vielleicht nur so anfängliche Gewohnheiten, die dir zeigen, dass du dich und dein Leben gerade irgendwie nicht feiern und genießen kannst, es gibt wirklich gute Nachrichten. Wisst ihr, als Jesus auf diese Welt kam, gab es so ein Lebensmotto, was er hatte. Und das berührt mich immer wieder. Und wir lesen das in Johannes 10, Vers 10. Ja, Da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und Jesus sagt aber, ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Ja? Und dann sagt er und definiert das nochmal und sagt, Leben in ganzer Fülle. Und wenn du dich fragst, ja, wie ist denn dieser Jesus, dann ist er genau das. Ja? Sein Leben beschreibt so einen blühenden, wunderschönen, einladenden Garten. Und er lädt dich ein und sagt so, darf ich dein Leben mit meinem Leben erfüllen? Du brauchst ein Wunder? Ich bin da. Du brauchst Freude? Ich bin da. Du brauchst mehr Gnade für dich und deine Mitmenschen? Ich bin da. Lass mich dein Leben zu einem wunderschönen Garten machen. Und ich möchte euch ermutigen, da kurz drüber nachzudenken, ob du dir das vorstellen kannst. Ich habe euch ja in meine Story kurz mit hineingenommen, dass es so diesen Moment gab, wo ich überlegen musste, okay, will ich diesem Jesus mal eine Chance geben? Es gibt so einen wunderschönen Vers, der das so beschreibt, wie dein Leben aussehen kann mit Jesus. In Jesaja 58, Vers 11 heißt es, der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen. Und deine Gebeine stärken, und dann sagt er, du wirst ein wohlbewässerter Garten sein, wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Und ich finde, das ist so eine schöne Beschreibung, was Jesus sich für dein Leben wünscht. Also er sagt, dein Leben sollte so ein Garten sein, der so schön gewässert ist, so schön grün, so wie wir das hier versucht haben, auf der Bühne nachzustellen, ja, wo du diese Schönheit dieser Natur feiern kannst. Was wäre, wenn du dein Leben betrachtest und andere dein Leben betrachten und sagen, oh, dein Leben, oh, das ist so juicy, das ist so saftig, das ist so schön. Ich hätte gern juicy, ja, juicy, schmackhaft, juicy. So saftig. Ja, das wünsche ich euch von ganzem Herzen und das ist, was Jesus schenken möchte. Ich habe euch heute noch eine Person eingeladen, die einmal uns berichtet, wie sie das erlebt hat, wie Jesus aus ihrem Grab einen wunderschönen Garten gemacht hat. Conny, komm doch mal nach vorne und teil mal mit uns, wie du zu Jesus gefunden hast. Danke.
Ja, ich bin 1963 in der DDR, in der damaligen DDR geboren. Das war ja eine Diktatur. In meinem Elternhaus spielte der Glaube überhaupt keine Rolle. Und in der Schule wurde natürlich diese Ideologie des Sozialismus, Marxismus gelehrt. Entschuldigung übrigens, wenn ich lispel, ich habe eine Spange im Mund. Tut mir leid. Das bedeutete, wir sind alle mit dieser Ideologie aufgewachsen. In der DDR gab es keine Meinungsfreiheit. Man durfte nicht wirklich sagen, was man dachte. Es war ein Polizei- und Überwachungsstaat und es war irgendwie unfrei dadurch und man hatte auch ständig Angst, irgendwie einen politischen Witz zu machen, den jemand hört, der bei der Staatssicherheit ist. Also man wusste wirklich nicht, lass mal lieber. Und ich war auch sehr traurig darüber, dass andere Menschen, ein paar wenige Menschen, darüber bestimmten, wie ich zu leben hatte. Also als Kind hat mich das überhaupt nicht definiert, weil ich das nicht gescheckt hatte. Ich hatte eigentlich eine schöne Kindheit. Aber als ich dann nachher so 15, 16 war, da mussten wir als Schüler schon immer mal wieder in einem Betrieb arbeiten. Ich arbeitete in einem Rüstungsbetrieb. Wir haben Panzer repariert, also ich nicht, aber ich musste da was zu beitragen. Und ich habe einfach entdeckt, dass das, was man mir in der Schule erzählt hatte, dass das überhaupt nicht mit der Realität übereinstimmte. Und ja, da kam auch so eine Wut irgendwie, so eine innere Wut auf. Als nachher 1989 die innerdeutsche Grenze fiel zwischen den beiden deutschen Staaten, war ich irgendwie froh. Ich war 26 Jahre, ich hatte eine gescheiterte Ehe hinter mir und war mit zwei kleinen Kindern unterwegs. Und ja, die Mauer fiel und ich habe so gedacht, ja super, jetzt kann ich endlich meine Meinung sagen. Und ich kann jetzt ja auch überall hinreisen, ich kann mir mal die Welt angucken. Aber dann kam die Arbeitslosigkeit und kein Geld. Und ich hatte wirklich ganz krasse Existenzängste. Was soll jetzt werden? Mit mir, meinen Kindern und vom Sozialismus vollgestopft in meinem Kopf mit dieser Ideologie. Und auf einmal landete ich im Kapitalismus. Niemand war da, der uns gesagt hat, wie es jetzt geht. Das musste jeder alleine rauskriegen. Und das war wirklich schwer. Das hat mich total überfordert auch. Und dann habe ich den besten Ehemann der Welt getroffen. Wir haben geheiratet. Und weil ich dort auch immer arbeitslos war und einfach die Situation da auch nicht so schön war mit Rechtsradikalismus, der sich da breit machte in meiner Heimat. Und wir sind dann nach Schleswig-Holstein 1997 gekommen. Und dann hatte ich nochmal richtig eine Identitätskrise, weil ich war jetzt weg von meiner Heimat. Meine Eltern, meine Freunde, meine Verwandten hatte ich alle zurückgelassen. Und ich fühlte mich so einsam und die Menschen hier, ich verstand sie irgendwie nicht. Sie hatten eine ganz andere Geschichte wie ich, sind in einem ganz anderen Gesellschaftssystem groß geworden. Ich fühlte mich so einsam und so verloren. Und in der DDR war das so, dass der Wert eines Menschen daran festgemacht wurde, was man leistet. So, nun war ich hier in Schleswig-Holstein alleine, einsam. Und was auch richtig schlimm war für mich, ich hatte zwar zwei Berufe, aber ich fand keine Arbeit. Und das bedeutete, mein Wertgefühl war unter Null. Und um da rauszukommen, habe ich gesagt, jetzt ist mir das völlig egal, ich gehe jetzt putzen. Ich gucke mal, wo ich putzen kann, in irgendeinem Privathaushalt. Und ich landete in einem Haushalt bei einer Christin und diese Frau erzählte mir von Jesus. Ich habe noch nie von Jesus gehört. Ich war Ende 30. Und ich denke so, und sie sagt, er ist allwissend, allmächtig, er sieht alles. Und ich so, erinnert mich ein bisschen an die Stasi. Ja, also ich hatte wirklich Panik. Ich denke, oh, nicht schon wieder. Ich bin froh, dass das zu Ende ist. Das muss ich mir hier nicht wieder reinziehen. Das will ich nicht. Und ich habe wirklich geblockt so. Und war so, oh nee. Und auf der anderen Seite fühlte ich mich so wohl in der Gegenwart dieser Frau. Die Arbeit war sehr schwer, aber es war irgendwie so, ich flog da förmlich durch den Haushalt. Das war irgendwie, ja, ganz eigenartig. Und ich hatte 2 Jahre insgesamt bei dieser Frau geputzt. Und natürlich gab es dann auch immer wieder einen Moment, wo sie immer wieder noch eine Kohle nachschob, so mir immer wieder mal was von Jesus erzählte. Und irgendwann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, woher weißt du denn das überhaupt alles von diesem Jesus? Und sie so, da steht doch alles in der Bibel. Und ich so, eine Bibel? Da steht in der Bibel? Ich hatte noch nie eine Bibel in der Hand und habe auch nie reingeguckt. Und ich dachte so, da steht in der Bibel? Und irgendwie bin ich so neugierig geworden, weil ich das irgendwie auch interessant fand, was sie so erzählt hatte. Und ich hatte kurze Zeit später einen Sportunfall. Ich versuchte Schlittschuh zu laufen, bin hingefallen und hat mir mein Knie sehr doll verletzt, sodass ich ein Vierteljahr lang laufen lernen musste wieder, weil das alles kaputt war. Und in dieser Zeit habe ich mir das Neue Testament genommen und habe es gelesen. Von vorne bis hinten. Und als ich das gelesen hatte, während ich das las und dieser Jesus, was er gesagt hat, was er getan hat, mit welcher Weisheit er den Menschen begegnet ist, das war für mich sowas von revolutionär. Also ich habe nur gedacht, jetzt fragt da ihn einer und ich hatte schon die Antwort und dann lese ich, was Jesus sagt und ich so, oh, das ist ja ganz anders, wie ich gedacht habe. Das hat mich total beeindruckt und irgendwie, ich hatte mich, während ich gelesen hatte, habe ich mich wirklich in diese Person Jesus wie verliebt. So, oh, was ist das für ein schöner Mensch. Dann lese ich, er wird gekreuzigt. Ich bin völlig durchgetickt, ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe geschimpft. Wie kann man den schönsten Menschen, den es überhaupt gibt, wie kann man den töten? Ich war völlig außer mir. Und Gott sei Dank habe ich weitergelesen und kam an die Stelle, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und das erlebt. Und in dem Moment, ich wusste einfach, das ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben, dass ich die Frage klären muss, ist das wahr oder ist das ein Märchen? Und ich rief diese Christin an, bei der ich so lange geputzt habe, und habe gesagt, ja, kannst du mich jetzt mal mitnehmen, da wo du mich schon immer einladen wolltest, zu so einer Veranstaltung, keine Ahnung. Ja, klar. Und dann ein paar Tage später saß ich in so einem Gottesdienst. Das war übrigens die Hauszelle von Ruben Kamm, die Pastoren dieser Gemeinde. Und ich hörte war ein Gastsprecher eingeladen worden, ich hörte die Predigt und habe so gedacht, also der hält hier keinen Vortrag, das ist, der glaubt das, was der hier so erzählt. Das ist ja ein moderner Mensch in dieser modernen Zeit, der glaubt an Gott, das habe ich richtig gespürt. Und nach der Predigt war ein Aufruf zum Gebet. Also da sagte er einfach, wenn du ein Gebet haben willst, kommst du gerne zu mir. Ich bete gern für dich. Und ich denke, da wird ja jetzt so keiner aufstehen. Das ist ja peinlich. Also das sind ja alles aufgeklärte Menschen hier. Das geht ja gar nicht. Und auf einmal stehen die alle auf und gehen alle nach vorne. Ich war die Einzige, die sitzen geblieben ist. Und ich so, krass hier. Also irgendwie erinnerte mich das an die DDR. Da gab es immer Schlangen, wenn es Bananen gab. Aber... Ich war total so, was? Die gehen da jetzt echt alle hin? So. Und ich staunte einfach, saß da auf meinem Platz. Und ich sitze da einfach allein in der Reihe. Niemand war da. Und auf einmal kam so eine Liebe in mich hinein. Also ich fing auch an zu weinen, weil diese Liebe, das war mehr, als ich fassen konnte. Oh, das war... Ich wusste in dem Moment, dass das Gott ist. Das brauchte mir keiner sagen. Und ich hatte nur das Bedürfnis zu diesem Prediger da vorne. Ich muss da jetzt hin. Und ich war abgefüllt. Ich hatte so den Eindruck, dass das so eine Ladung wie Liebe ist, die für den Rest meines Lebens reicht. Und ich bin dann auch zu diesem Prediger gegangen. Mein Herz hat gesagt, ey, jetzt kannst du rauskriegen, ob Jesus lebt. Und mein Verstand sagt, ey, du hast einen Knall, wenn das einer mitkriegt, bring dich in die Klapsmühle. Wenn du das deinen Eltern, deinen Mann erzählst, deinen Kindern, die denken, du bist verrückt. Und mein Herz sagt, ja, aber du wolltest doch wissen, ob es ihn gibt. Jetzt die Gelegenheit. Dann stand ich vor ihm und habe gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier stehe, aber dieser Jesus, von dem du erzählt hast, kann man den kennenlernen? Ja, kann man. Und dann hat er mir einfach gesagt, wie es geht. Ich habe ein Gebet gesprochen und habe Jesus einfach gesagt, komm bitte in mein Leben. Und dann war das Grab wirklich auf. Und mein Leben war dann wirklich wie ein Garten. Es fühlte sich so an, als wenn ich die ganze Zeit in einem Schwarz-Weiß-Film mitgespielt hatte. Und plötzlich war das ein Farbfilm. Und später auch habe ich einfach das Wort Gottes beim Wort genommen. Ich habe das einfach ausprobiert, wenn Gott sagt, ich bin dein Arzt, der dich heilt. Okay, ich habe hier was, kannst du bitte kommen und als mein Arzt mir begegnen. Zack, habe ich Heilung erlebt. Also einfach so in meinem Alltag habe ich das Wort genommen, angewandt und habe immer erlebt, dass das stimmt, was, was Jesus sagt. Und ich habe immer gedacht, dass ich, bevor ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, habe ich immer gedacht, dass ich lebe. Aber als ich nachher Jesus in meinem Leben hatte, da habe ich so gedacht, ich habe überhaupt nicht gelebt. Es war ein einziger Überlebenskampf, mehr war das nicht. Und wo auch immer ein Grab ist, ich bin total dankbar, dass Jesus sich mir gezeigt hat mit seiner Liebe und ich ihn aufnehmen, einfach in mein Leben reingelassen habe. Und ich bin davon überzeugt, dass er schon einen Garten für mich gepflanzt hatte, bevor ich überhaupt aus dem Grab rauskam. Also als ich noch im Grab war, hat er schon diesen ganzen Garten gepflanzt gehabt. Und das glaube ich für jeden Menschen.
Wow, oder? Ach, ich liebe das, wenn jemand so seine Geschichte erzählt, wie er auf Jesus gestoßen ist. Und das ist bei jedem anders. Die Situationen sind ganz verschieden. Und vielen Dank, Conny, dass du das mit uns geteilt hast. Mein abschließender Gedanke für den Ostergottesdienst ist wirklich, ich glaube, dass Jesus dir nachgeht. Es gibt so eine Geschichte, anhand dessen er das so erzählt, und er sagt, es gibt einen Hirten, der hat 99 Schafe und eines geht ihm verloren, und dann sagt er, ich lasse die 99 zurück, weil ich will das eine finden. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du dich von Jesus einfach mal finden lässt und sagst so, Jesus, wow, das ist ja total spannend, was ich hier höre. Gibt es dich wirklich? Ja, ich bin mir nicht so sicher, aber ich möchte dir eine Chance geben, dass du mein Leben berühren darfst und dass mein Leben aus einem Grab, wo ich vielleicht hoffnungslos bin, wo ich wo mir diese Lebensfreude fehlt, dass du mir sie schenkst. Und Jesus liebt das zu machen. Es gibt so einen ganz, ganz klassischen Vers, vielleicht hast du den schon mal gehört, der steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, also jeden einzelnen Menschen, ja, dass er seinen einzigen Sohn, das ist Jesus Christus, für dich hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern eben dieses schöne Leben, dieses ewige Leben empfangen kann. Und ich möchte dir heute die Chance dazu geben. Ich hatte meinen Moment, wo ich 13 war. Conny hat erzählt, dass sie um die 30 war. Und vielleicht ist das heute dein Moment. Ja. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Genau. Vielleicht nimmst du dir genau diesen Moment, du musst nämlich nicht nach vorne kommen. Du darfst gerne einfach so an deinem Platz, vielleicht einfach den Moment nehmen, wo du die Augen schließt und wo du einfach für dich mal kurz so nachdenken darfst, ob du sagst, Jesus, ich wünsche mir, dass du mein Leben, dass du ihn zu einem wunderschönen Garten machst. Und Jesus hat da ganz besondere Wege. Und vielleicht willst du ihn einfach kennenlernen. Und ich würde das so machen, dass ich einfach ein Gebet vorbete. Und du kannst das gerne in deinem Herzen mitbeten. Du kannst es auch laut mitbeten, wenn du möchtest. Und dass du einfach, ja, wenn du Jesus einladen möchtest, diese Möglichkeit wahrnimmst. Jesus, ich habe heute von dir gehört. Und das klingt fast zu erstaunlich, um wahr zu sein. Aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du mein Leben in einen wunderschönen Garten verwandelst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du das, was wir an Ostern feiern, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, und dass du aber wieder nach 3 Tagen auferstanden bist und damit gesagt hast, der Tod ist besiegt, alles, was dich von mir trennen könnte, all das Böse, das nehme ich von deinem Leben. Und Jesus, ich möchte dir mein Leben anvertrauen, ich möchte, dass du mein Leben bereicherst, dass du mein Leben ganz neu erfüllst. Amen. Amen. Es gibt ein, ich
wollte jetzt nicht singen, das wollte ich euch jetzt nicht antun. Es gibt einen Grund, warum ich mich hinter Schlagzeug gesetzt habe. Es gibt so ein, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber die Bibel beschreibt, dass das Grab von Jesus, wo er begraben wurde, dass das mitten in einem wunderschönen Garten war. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Spannend, oder? Also gut, wir versuchen unsere Friedhöfe auch irgendwie ein bisschen zu schmücken. Aber das Grab, das war inmitten eines wunderschönen Gartens. Und ich habe mir manchmal überlegt, Gott, warum ist es dieses Grab geworden in einem wunderschönen Garten? Und ich bin irgendwie daran erinnert worden, dass die Bibel mit dieser Geschichte beginnt, dass Gott einen wunderschönen Garten geschaffen hat. Und irgendwie glaube ich, ist das ist Gott, der sagt so, weißt du was, ich führe dich zurück in diesen wunderschönen Garten. Ich führe dich zurück in dieses Paradies. Dein Leben wird zu so einem wunderschönen Garten. Und das ist, was wir an Ostern feiern, dass Jesus uns diesen wunderschönen Garten geschenkt hat.